Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Pallinger. In den vergangenen Wochen beherrschte vor allem ein Mann das Weltgeschehen, Donald Trump. Jeden Tag eine neue Überraschung, eine neue Ankündigung, die viele Menschen vor den Kopf stieß. Manchmal schien es fast so, als könne Trump völlig unkontrolliert regieren und sich den Staat nach seinem Belieben umformen. Kein Wunder also, dass viele die USA auf dem Weg zur Autokratie sehen. Also ein System, in dem die Launen einer Person das ganze Land bestimmen. Aber wie passiert es überhaupt, dass Demokratien untergehen? Und was lässt sich dagegen unternehmen? Darüber sprechen wir heute mit der österreichischen Politikwissenschaftlerin Tamara Ees. Ees war Lehrbeauftragte an der Universität Wien und ist heute selbstständige Demokratieberaterin für Städte und Gemeinden. Anfang Mai erscheint ihr neues Buch Verteidigung der Demokratie, ein Essay über die Versuchungen der Autokratie und die Versprechen der Demokratie. Frau Ees, man liest ja immer wieder in verschiedenen Medienberichten, dass Autokratien weltweit auf dem Vormarsch sind und Demokratien zunehmend unter Druck geraten. Viele dürfte ja Donald Trump in den USA jetzt nur das jüngste Beispiel dafür sein. Lässt sich dieser Trend eigentlich auch wissenschaftlich belegen?
Ja, das sehen wir mittlerweile seit einigen Jahren. Die Demokratie wird ja ständig vermessen. Es gibt weltweit zahlreiche Indizes, die in größeren oder kleineren Umfang, das heißt mit mehr oder weniger Indikatoren, alle Staaten der Welt unter die Lupe nehmen. Da haben wir den Freedom House Index, International Idea, britische Wochenzeitschrift, Economist, da kommt jedes Jahr mit einem Demokratieindex raus, Varieties of Democracy Report, der Universität Göteborg, an denen ich mitarbeite. Und all die Daten zeigen uns, dass wir seit mehreren Jahren in einer Welle der Autokratisierung sind. Also nach so einem Hoch um die Jahrtausendwende geht es seit der Krisenkaskade oder es geht durch die Krisenkaskade bergab. Beginnend mit Finanzstaatsschuldenkrise 2008, Eurokrise, Covid-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, mittlerweile Rezession und jetzt der Handelskrieg des Donald Trump. Und derartige Krisen läuten stets die Stunde der Exekutive ein und dabei eben auch oft auch die Stunde des starken Mannes. Und gerade wenn wir uns den Varieties of Democracy Report anschauen, Studienleiter sagte bei seiner Präsentation, das Ausmaß der Autokratisierung sei heute schlimmer als in den 1940er Jahren. Und wir sehen tatsächlich, wie es ja seit 15, 20 Jahren mit der Demokratisierung zurückgeht und die Autokratisierung voranschreitet. Das Demokratieniveau eines durchschnittlichen Weltbürgers ist jetzt auf den Stand von 1985 zurück. Also das heißt, da befinden wir uns in Zeiten des Kalten Krieges. Nahezu 3/4 der Menschheit lebt in Autokratien. Also da sind wir auf einem Stand, wo wir in den späten 70ern, frühen 80ern waren. Und die liberale Demokratie, also unser Ideal, dort wo wir hinwollen, liberale Demokratien sind mittlerweile die am wenigsten verbreiteten Regimetypen in der Welt.
Sie haben schon gesagt, es gibt verschiedene Indikatoren, das zu messen. Wie genau misst man denn so eine Autokratisierung?
Aber umfangreichsten ist eben der Varieties of Democracy Report. Der schlägt eben auch schon am längsten Alarm, schon seit 2009, 2010, dass wir uns da in einer dritten Welle der Autokratisierung befinden. Und der umfasst eine sehr ehrgeizige Demokratie. Also da geht es nicht nur um freie und faire Wahlen, sondern wir sprechen von einer eingebetteten Demokratie. Was braucht es eigentlich alles rundherum, damit eine Demokratie funktioniert und damit die Wahlen wirklich frei und fair sind? Da braucht es ja einen stabilen Rechtsstaat, unabhängige Justiz, freie Medien, Bürgerrechte, vor allem Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, die institutionelle Zusammenarbeit und auch die gegenseitige Achtung der Institutionen. Es braucht oppositionelle Rechte, Kontrollrechte, wie zum Beispiel Untersuchungsausschüsse und darüber hinaus aber auch Wissenschaftsfreiheit und so weiter. Und wenn wir nun in einigen und immer mehr Staaten sehen, dass Richterinnen vorzeitig abgesetzt werden, Journalisten eingeschüchtert und verfolgt, Demonstrationen verboten, Wahlen manipuliert, Universitäten geschlossen oder bestimmte Fächer mit Gender Studies verboten, dann schlägt sich das alles in der Bewertung nieder, gibt Punkteabzug und kumuliert ergibt sich eine Gesamtbewertung, die dann in Relation zu anderen Staaten diesen Platz im Ranking gibt. Und wir haben in den letzten Jahren wenig Staaten, die sich demokratisieren. Was wir gesehen haben, ist Brasilien und Polen sind wieder auf einem guten Weg. Der Top-Performer sind die Seychellen. Aber dann hört es auch schon auf. Und wir sehen viel mehr Staaten, die sich autokratisieren und da eine ganz bestimmte Stoßrichtung. Also Staaten, die schon vorher sehr autokratisch waren, werden dann noch totalitärer. Es wird noch enger für die Zivilgesellschaft und die Bevölkerung. Und Staaten, die einst liberale Demokratien waren, na, werden auch zurückgestuft und erleiden Rückschritte und einige ihrer liberalen Merkmale gehen verloren. Sehen wir vor allem gerade in Europa, Zypern, Griechenland, Slowenien. Österreich wurde schon 2022 herabgestuft. Also wir sehen, dass das Ausmaß des Autoritarismus hat zugenommen und Demokratisierung sehen wir nur in sehr wenigen Staaten.
Sie haben vorhin gesagt, was finde ich ganz spannend war, dass es vor allem diese Krisen auch waren der letzten Jahre. Also Sie haben gesagt, Finanzkrise, die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg jetzt, die auch so diese Autokratisierung vorangetrieben haben, so die Sehnsucht nach dem starken Mann geweckt haben. Warum ist das eigentlich so? Also warum treiben solche Krisen genau die Autokratisierung voran?
Ja, diese Krisen zeigen auf, was auch in der Demokratie falsch läuft, beziehungsweise welche Versprechen der Demokratie nicht mehr eingehalten werden. Nämlich auch dieses alte Fortschrittsversprechen. Es wird uns gut gehen, es wird unseren Kindern noch mal besser gehen. Auch der Fortschrittsglaube ist dann zerfallen. Der Fortschrittsglaube war oft auch ein Angstdämpfer, die Ängste in der Bevölkerung auch zu kanalisieren und zu sagen, ja, aber es wird auch besser, wir sind auf einem guten Weg. Und diese Autokratie, die starke Männer versprechen, sie versprechen durchregieren, sie versprechen das Wiederherstellen einer alten Ordnung, so ein Zurück zu. Sigmund Baumann nannte das eine Retrotopie. Und wir sehen es zum Beispiel in der MAGA-Bewegung, Make America Great Again. Also zurück zu einer guten alten Zeit, wo dieses ganze Spiel der Kräfte, Mächte noch funktioniert hat. Damals auch nicht für alle, aber für eine bestimmte Klasse schon. Und sie versprechen Gestaltungskraft. Demokratien sind langsam, benötigen Zeit, um alle oder zumindest die meisten zu hören. Es unterliegen Kontrollen, vor allem durch die Justiz. Und das alles versprechen diese starken Männer auch zu umgehen. Und sie haben einen Punkt, weil wir gesehen haben in den Krisen, offenbar funktioniert die Demokratie nicht gut genug oder nicht für alle gut genug. Und wir sehen gerade, also seit der Finanzstaatsschuldenkrise 2008, wie Rechtspopulisten hier an Zuspruch gewinnen. Damals ging es eben darum, diese Krise trifft natürlich die Ärmsten gerade immer nochmals. Und das sehen wir dann in jeder Krise, wen trifft es am meisten. Und das trifft diejenigen, die ohnehin schon wenig haben. Und besondere Rückschritte gibt es in diesem Bevölkerungssegment, die eben Statusängste haben, dass es eben ihnen nicht mehr gut gehen wird, ihren Kindern nicht gut gehen wird. Und das ist ein Einfallstor, gerade für Rechtspopulisten, auch diese Zukunftsängste. Demokratie lebt von einer guten Idee von Zukunft, von Gestaltbarkeit und Machbarkeit. Und durch die Krisen sehen wir, sie kann dieses Versprechen auch nicht mehr erfüllen. Und das ist ja ein Hebel für möchte gern Autokraten zu sagen, hier seht, was der starke Mann kann. Und Donald Trump führt uns das gerade vor Augen.
Demokratie beruht eben auf diesem Fortschrittsgedanken, an diesem positiven Blick in die Zukunft, wie Sie sagen, kann Demokratie auch ohne Wirtschaftswachstum überhaupt funktionieren?
Wir haben in der Geschichte gesehen, Demokratien geht es besser oder es geht in einem wirtschaftlichen Aufschwung leichter, auch für die Bevölkerung als legitime Ordnung zu gelten. Und unsere Verunsicherung besteht auch jetzt darin, dass wir gar keinen historischen Präzedenzfall haben, der uns zeigt, welche Folgen eigentlich Wohlstand ohne Wachstum auf eine liberale Demokratie haben kann. Und wir müssen, wie wir die Demokratie jetzt verteidigen, ist es ja für uns auch, wohin verteidigen wir sie? So zurück zu einem Status quo, dem es ja auch viele Unzufriedenheiten gibt. Und wir müssen sie nach vorne verteidigen. Und da fehlt uns auch dieser Präzedenzfall. Wir sind so von einem doppelten Postwachstumsgesellschaft auch betroffen. Einerseits können wir nicht mehr auch allein aufgrund der durch Klimakrise induzierten Wirtschaftstransformation nicht mehr so wirtschaften, wie es bislang möglich war, auch nicht mehr alles externalisieren an den globalen Süden und so weiter. Und wir sehen auch eine Postwachstumsgesellschaft in der Bevölkerung. Wir sind eine alternde Bevölkerung, unsere Generationenvertrag, allein wir haben Pensionssystem schauen, all das funktioniert nicht mehr so, wie es einst, gerade in der Nachkriegsgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Demokratie aufgestellt war. Und Demokratie ist aufgestellt unter kapitalistischen Bedingungen und was anderes kennen wir gar nicht. Und wir haben auch noch keine neue zufriedenstellende gesellschaftliche Übereinkunft. Das heißt, wir befinden uns gerade in dieser Grauzone. Wie kann denn das alles funktionieren ohne Wachstum, ohne diesen ständigen Fortschritt, mit einer Zukunft, die zu vielen Menschen auch sehr düster erscheint? Und das ist jetzt diese Grauzone, diese leere Nacht, das ist die Zeit der Autokraten.
Viele, wie Sie vorher gesagt haben, haben ja vielleicht auch Populisten wie Donald Trump gewählt, weil sie eben von der Demokratie, von dem System in den vergangenen Jahren und während der Krisen nicht so profitiert haben wie andere, vielleicht sie auch im Defizit sehen. Kann man sagen, dass viele auch von der Demokratie, von den Vorzügen der Demokratie, die sie eben bieten soll, enttäuscht sind oder enttäuscht waren?
Wir sehen auch in den Umfragen, dass allzu viele Menschen in einer Kultur der Enttäuschung leben. Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey nennen das in ihrer Studie gekränkte Freiheit auch so. Also eine Kultur der Enttäuschung über verlorene Zukunftshoffnungen, gebrochene Versprechen und auch in unserer Anspruchhaltung. Was steht uns denn eigentlich alles zu als Menschen, die in westlichen Demokratien leben? Und wir haben neue Diskussionen, was ist denn eigentlich gerecht? Wer verdient was? Gerade in Zeiten von Spar- und Austeritätspolitik, wo es auch nicht mehr so viel zu verteilen gibt, wird alles zu einem knappen Gut. Und wer verdient denn nun was? Und wir haben neue Verteilungskämpfe, neue Vorstellungen von Gerechtigkeit und Anerkennung. Wer bekommt denn was? Und auch Repräsentationsfragen. Wer wird von dieser Demokratie gesehen und wer nicht? Und auch da liefern uns nicht nur die weltweiten Indizes, sondern auch unsere nationalen Erhebungen wie der Demokratiemonitor jedes Jahr die Daten, dass sich gerade die Menschen im unteren Einkommensdrittel nicht mehr so gut gesehen fühlen. Also die, die ohnehin unter den Krisen mehr zu leiden hatten als andere Bevölkerungsgruppen. Sie sind enttäuscht von dieser Staatsform und sagen, naja, offenbar ist nicht nur mit dem politischen System was falsch, sondern vielleicht funktioniert auch die Demokratie nicht. Vielleicht brauchen wir eine neue, eine wahre, eine echte Demokratie oder wie Viktor Orban in Ungarn sagt, eine illiberale Demokratie. Also es gibt ja viele Vorstellungsweisen, was gerade falsch läuft und wie wir zu dieser besseren Demokratie kommen könnten.
Über die wollen wir auch bald noch sprechen. Davor noch gern, vielleicht könnten wir nochmal über diese Autokratisierung sprechen, die Sie vorher auch erwähnt haben. Wie schnell passiert denn dieser Wandel hin zu einer Autokratie? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben jetzt nicht den Fall, den wir vielleicht noch aus den 70er Jahren unsere Elterngeneration in Erinnerung hat, wo Panzer auf den Straßen auffahren und dann ist es ein Militärputsch und von heute auf morgen ist plötzlich alles anders. Wir sind jetzt in so einer Autokratisierungswelle, wie wir es vielleicht eher in den 1930er hatten, wo es viel subtiler geht, auch allmählich untergraben, nämlich gewählte Amtsinhaber und etablierte Parteien hinter einer Fassade der Legalität demokratischer Normen. Die Politikwissenschaftlerin Kim Lenz-Scheperle spricht von einem autokratischen Legalismus. Also die Institutionen bleiben bestehen. Sie werden eben nur ihrer Aufgabe in der Demokratie beraubt. Wir konnten das in den letzten ja auch schon mittlerweile 15 Jahren in Ungarn sehr gut miterleben, wo Viktor Orban einen so einen kompetitiven, einen elektoralen Autorismus aufgebaut hat. Es finden ja immer noch Wahlen statt. Sie werden aber gegenüber allen anderen Teilelementen dieser eingebetteten Demokratie überbetont. Verfassungsgericht geht nach wie vor seiner Arbeit nach, aber es ist eben mit Richterinnen und Richtern besetzt, die eben einer Partei besonders zugeneigt sind. Das Wahlrecht ist auf die dominante Partei zugeschnitten, kritische Medien sind unterdrückt, es herrscht ein Klientelismus und das alles baut sich Jahr für Jahr auf und vor allem am schlimmsten ist immer die zweite Amtszeit. In der ersten Amtszeit ja, muss man quasi die Schienen legen und beginnen zu gestalten und je länger man dann im Amt ist, desto eher kann man eben auch Verfassungsgesetze umbauen, staatliche Ordnung umbauen, desto eher kann man eben auch Richterposten nachbesetzen, gerade auch die Verwaltung mit Loyalisten besetzen. Also quasi je länger man im Amt ist, desto stärker zeigt sich dieser Autoritarismus. Drum war eben auch Donald Trumps erste Amtszeit lang nicht so schlimm, wie es nun seine zweite, das noch nicht mal seit 3 Monaten im Amt, sich jetzt schon anlässt.
Das wollte ich gerade zu dem Thema auch sagen. Viele denken ja wahrscheinlich genau da an US-Präsident Donald Trump jetzt mit seiner zweiten Amtszeit, wo er wirklich in so kurzer Zeit sehr viele mit seinen Maßnahmen überrascht hat. Wie schätzen Sie jetzt also alles, was wir jetzt bisher besprochen haben, im Fall der USA ein? Wie passiert da gerade dieser Wandel im Land?
Er geht jetzt in seiner zweiten Amtszeit zielgerichteter vor. Wir haben jetzt auch eine Blaupause dafür mit diesem Project 2025, konnte man alles schon seit Monaten nachlesen. Und diese zweite oder auch fortfolgende Amtszeiten sind stets gefährlicher, weil nicht nur die Politiker, sondern auch ihr ganzer Beraterstab dazulernt. Die Demokratie hat Trumps erste Amtszeit überlebt, weil er keine Erfahrung, keinen Plan und kein loyales Team hatte. Jetzt hat er die ganze Partei unter Kontrolle. Die sind nur noch ihm verpflichtet, mit Treuergebern umgeben. Die Partei ist eigentlich von Trump-feindlichen Kräften, wie es er selbst auch sagt, gesäubert. Und diese Geschwindigkeit, mit der jetzt die US-Demokratie unter Druck kommt, ist doch beachtlich, weil normalerweise geht das doch schleichend, schrittweise, auch damit sich die Bevölkerung teilweise auch daran gewöhnen kann. Und wir sehen aber diese Ausweitung der Exekutivgewalt, gerade durch die Executive Orders, wo er eben Aushöhlung, wo er den Kongress aushöhlt, Säuberung, Demontage staatlicher Institutionen. Das sind ganz klassische Strategien. Besonders eklatant sehen wir es jetzt in den Angriffen auf die Rechtsstaatlichkeit. Also Justiz ist immer eine Schlüsselinstitution. Es ist oftmals so die letzte Verteidigungslinie in der Gewaltenteilung. Und die wird eben auch gerade auf Linie gebracht. Ein Angriff auf die Medienfreiheit und Wissenschaftsfreiheit. Zurückhaltung von Geldern, National Science Foundation, Kulturkampf gegenüber kritischem Wissen im Bereich Klima, Gender. Also da werden Bibliotheken von gewissen Büchern gesäubert. Und was wir jetzt gerade in den letzten Wochen auch miterleben mussten, wie alle Verwaltungsebenen mit Loyalisten besetzt werden, also mit diesen MAGA, mit diesen Make America Great Kämpfern. Auch das steht schon im Project 2025 und Trump-Berater Stephen Miller, der ist jetzt stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, hat gesagt, wir müssen all die Richter, all die Staatsanwaltsposten und all die Verwaltungsposten mit Legal Warriors besetzen, also juristischen Kriegern, die nur im Dienste Trumps und seiner Partei agieren. Und das geht jetzt eben wirklich Schlag auf Schlag und erweckt auch schon ersten Widerstand. Wir haben gerade auch die großen Demonstrationen gesehen. Also er ist jetzt da viel schneller als andere Autokraten. Wir werden aber sehen, dass die USA, das wird nicht zu einer klassischen Diktatur führen. Wir sehen immer noch einen kompetitiven Autoritarismus. Also 2028 wird gewählt werden. Aber das Spielfeld ist halt schon ganz schief, sodass der Ball für dieses eine Team fast von alleine ins Tor rollt, weil das alles in eine Schieflage gebracht wurde und auch die Schiedsrichter, also Richterinnen und Richter, Verwaltungsbeamte, weil sie nur noch für ein Team arbeiten. Also wir sehen das, haben das gesehen in Alberto Fujimori's Peru, in Hugo Chavez Venezuela, wir sehen es heute in El Salvador. Es gibt noch Wahlen und der Wettbewerb findet statt, aber er ist unfair. Und vor allem steigen wöchentlich, in den USA fast schon täglich, auch die Kosten für den Widerstand durch Zivilgesellschaft und Bevölkerung. Und das nämlich auch, weil der Verwaltungsapparat auf Linie gebracht wird. Es wird immer schwieriger werden, auch für Unternehmen Bürgerrechtsgruppen zu finanzieren, weil da ist dann plötzlich eine steuerliche Prüfung und irgendwas findet man immer. Es wird Verleumdungsklagen geben, gerade auch gegen kritische Medien. Und das kennen wir aus all den anderen sich autokratisierenden Staaten von Ungarn, Indien, Tunesien bis in die Türkei. Der Widerstand, da wird kostspieliger.
Was lässt sich denn trotzdem gegen diese Entwicklung unternehmen? Viele haben ja diese Proteste, Sie haben es auch vorhin angesprochen, in den Städten bejubelt. Was bringt sowas? Kann das irgendwas an dieser Entwicklung verändern?
Es zeigt vor allem auf, dass nicht alle einverstanden sind, dass eben die Bevölkerung nicht geschlossen hinter diesem System steht. Und man hat ja auch lange Zeit darauf gewartet, was sie wann gibt es diese Demonstrationen. Und dass nun ein Punkt erreicht ist und der Trump auch in den Umfragen so schnell so unbeliebt geworden ist wie kaum ein anderer Präsident. Und das wissen wir eben auch aus anderen Staaten, die sich autokratisieren bis hin zu Diktaturen. Man muss frühzeitig agieren, frühzeitig auf die Straße gehen, nicht lange zuwarten, weil vor allem passiert auch eins, das Gefühl der Bevölkerung, was eigentlich demokratische Normalität ist, verschiebt sich ja hier schon von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat. Und also je länger man wartet, diese Verschiebung zurückzudrängen oder gar aufzuhalten, desto schwieriger wird es, weil ja dann eben auch Pflöcke ins System getrieben wurden. Donald Trump hat schon während seiner ersten Amtszeit mehr Bundesrichterposten neu besetzt als jeder andere US-Präsident der Geschichte. Und ja, mittlerweile quasi erntet er auch die Früchte davon. Wir sehen aber noch, zahlreiche Richterposten sind noch immer der Verfassung, dem Staat, dem Volk verpflichtet, nicht ihm. Und das sind quasi diese letzten Verteidigungslinien. Und es wird ihm auch nicht gelingen, die Verfassung umzuschreiben. Aber es wird schwieriger, gerade eben für die Bevölkerung, auch noch sich in einem demokratischen Staat da wiederzufinden, wenn sie nicht jetzt dann beginnt, hier dagegen aufzubegehren.
Kann so eine Autokratisierung, wie sie eben zum Beispiel in den USA gerade stattfindet, auch Auswirkungen auf andere Länder der Welt haben? Also dort zum Beispiel auch eine Autokratisierung vorantreiben?
Ja, wir sehen auch in der Geschichte, dass Autokratisierung durchaus ansteckend sein kann, weil diese Möchtegern-Autokraten auch voneinander lernen. Denken wir nur an all die Reden von Vizepräsident J.D. Vance. Er sagt immer, Orbáns Ungarn ist ein Vorbild, gerade wenn man sich die Zurichtung der universitären Landschaft anschaut, eben wo es ein Ende der Gender Studies und so weiter gab. Also er führt ganz genaue Vorbilder an. Wir wissen auch, dass Berater von Israels Premierminister Netanyahu vor einigen Jahren nach Polen gefahren sind, um sich anzuschauen, wie dort eben eine Justizreform durchgeführt wird und hat das dann versucht oder versucht es ja bis heute auch in seinem eigenen Land hier durchzubringen. Es gibt auch so eine internationale der Autokraten, die ja durchaus zusammenhelfen und internationale Haftbefehle dann auch nicht exekutieren. Und wir sehen dann eben auch, wenn es an einer regelbasierten Ordnung fehlt, von Völkerrecht bis UNO, das nicht mehr eingehalten und nicht mehr ernst genommen, sondern durch eine machtbasierte Ordnung ersetzt wird, dann fehlen auch diese inter- und supranationalen Institutionen, die diese Regierungschefs zur Verantwortung ziehen, sei es jetzt durch Wirtschaftssanktionen, diplomatische Sanktionen. Und je weiter eine Autokratisierung fortgeschritten ist, desto eher schauen dann eben auch Nachbarstaaten oder andere, gerade bevölkerungsreiche Staaten, könnte ich das nicht in meinem Staat auch probieren? Quasi, wie weit kann ich gehen, bevor mich die EU, die UNO oder sonst wer sanktioniert?
Ganz am Anfang haben Sie gesagt, dass ja auch Österreich beim Demokratieindex verloren hat, auch in den vergangenen Jahren, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Wie sieht denn in Österreich die Situation aus? Warum sind wir da nicht so weit oben, wie wir es vielleicht sein könnten?
Ja, also das bezieht sich vor allem auf den Varieties of Democracy Index der Uni Göteborg. Das ist ein besonders strenger Index, der eben von seiner sehr ehrgeizigen Demokratie ausgeht. Da sind wir seit 2022 von dieser Top-Kategorie liberale Demokratie in die zweite Kategorie Wahldemokratie zurückgestuft worden. Man muss allerdings sagen, sehr knapp würde man das in den einen oder anderen Bereich anders gewichten, könnten wir auch als liberale Demokratie gewertet werden. Wir haben da Probleme, die uns auch in zahlreichen anderen Indizes aufgezeigt werden. Zum Beispiel Reporter ohne Grenzen sieht ja Österreich in den letzten Jahren ganz schlecht. Schlechtester Staat auch innerhalb der Europäischen Union. Da geht es um solche Sachen wie Inserate, Korruption, ein ungehöriges Nahverhältnis zwischen manchen Politikern und Chefredakteuren. Also manche Sachen werden ja mittlerweile auch vor Gericht verhandelt. Auch Transparency International, Korruptionswahrnehmungsindex, zeigt uns eben auf, wo unsere Problembereiche liegen. Oder auch der Economist, da sind wir allgemein als vollwertige Demokratie gelistet, gerade im Bereich der politischen Kultur, aber als beschädigte Demokratie gewertet. Politische Kultur, das heißt, wir haben Probleme auch mit gesellschaftlicher Polarisierung, Unterstützung eines starken Mannes, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss, wie man das in Umfragen sieht, aber auch Unterstützung für eine technokratische Staatsführung zählt hierzu. Sie erinnern sich an die Rufe nach einer Expertenregierung, als es in Österreich mit der Regierungsbildung schwierig wurde. Auch das gibt Punkteabzug, weil so eine technokratische Regierung nicht das ist, was in einer liberalen Demokratie gewünscht und ausgeführt werden sollte.
In Ihrem bald erscheinenden Essay, also der dann Anfang Mai erscheint, mit dem Titel Verteidigung der Demokratie, sprechen Sie sich auch für einen Wandel der Demokratie aus, für eine Weiterentwicklung unserer Demokratie. Wie könnte denn dieser Wandel, diese Weiterentwicklung konkret aussehen?
Ja, ich liste in meinem Buch zahlreiche Maßnahmen auch einer wehrhaften Demokratie auf, die eben auf eine Verbesserung der Demokratie abzielen. Ausgangspunkt meines Buches waren all diese Demokratie-verteidigen-Demos, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Und ich habe mir gedacht, was wird da eigentlich verteidigt? Ein Status quo, mit dem aber offensichtlich so viele Menschen unzufrieden sind, eine Demokratie, die auch nach sozionomischen Kriterien für manche Menschen ganz offensichtlich und auch objektiv nachweisbar weniger funktioniert. Also wir haben ja auch einen Zielkonflikt, weil wir sehen auch bei den Rechtspopulisten, auch die wollen die Demokratie verteidigen, haben aber ganz andere Vorstellungen. Also denken wir nur zum Beispiel an die Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er sah ja die Brandmauer als Gefahr für die Demokratie, wohingegen die andere Seite quasi die Brandmauer als Rettung der Demokratie sieht. Und so dekliniere ich in meinem Buch all diese Ideen und Vorstellungen von minimalistischen bis ganz maximalistischen Demokratiekonzeptionen durch. Und was wir brauchen, ist auch eine Verbesserung der demokratischen Infrastruktur, also auch Stärkung all dessen, was eigentlich eine Demokratie aufrechterhält, mit Kontrollfunktionen durch Parlament, Justiz, aber auch freie Medien, also auch eine systematische Bestandaufnahme. Wo sind eigentlich die Schwachstellen unserer Demokratie? Wie konnte es so weit kommen, dass so viele Menschen derart unzufrieden sind? Ich orientiere mich auch daran, was in Deutschland Maximilian Steinbeis und sein Team mit dem Thüringen-Projekt geleistet haben, einfach auch mal Szenarien durchzudenken. Was sind denn die Verwundbarkeiten der Demokratie? Und von diesen Verwundbarkeiten, da sehen wir, es gibt Probleme im Bereich der Gleichheit, der Freiheit und auch der Repräsentation. Manche werden weniger gesehen in der Politik und abgebildet als andere. Brauchen wir auch kluge Demokratie-Updates, die uns wieder Begegnung schaffen, die diesen Austausch und die Deliberation, Kompromisssuche einer Demokratie auch ermöglichen. Wir haben auch gesehen in den letzten Jahren einen großen Verlust sozialen Kapitals. US-amerikanischer Politikwissenschaftler Robert Putnam, das schon in den 90ern für die USA Bowling Alone, ein ganz großartiges Buch geschrieben. Also diese Vereinzelung, die fehlende Interaktion mit Fremden, das heißt nicht nur quasi mit Menschen anderer Länder, sondern Menschen anderer Lebensrealitäten, die jetzt nicht unserem Freundes- und Bekanntenkreis entsprechen. All das ist für die Demokratie wesentlich. Und das ist uns aber in den letzten Jahren abhanden gekommen, beziehungsweise weniger geworden. Und wir müssen, das können zum Beispiel Bürgerräte, Bürgerversammlungen schaffen, kluge Demokratie-Updates, die auch wieder Begegnung ermöglichen. Und schlussendlich auch Demokratiebildung, aber auch alle für alle politischen Verantwortungsträger, auch das populistische Aussagen und diese Vereinfachungen auch weniger verfangen. Und es geht um die Voraussetzungen der Demokratie, die einerseits institutionell sind, aber wir sehen, es braucht eben auch bestimmte sozioökonomische Voraussetzungen. Sie haben mich ja schon nach der Wohlstandsentwicklung für die Demokratie gefragt. Und das sind ganz alte Diskussionen. Schon der britische Ökonom John Stuart Mill hat schon in den 1860ern gesagt, eine Demokratie braucht eigentlich hohe Löhne und Alphabetisierung. Alphabetisierung kann man sagen, politische Bildung, Demokratiebildung und hohe Löhne eben als Basis funktionieren ist, dass die Menschen nicht im Elend leben, positiv in die Zukunft blicken. Demokratie muss eben auch liefern. Sie muss ihre Versprechen einhalten, dass sie besser ist als Demokratien. Und sie lebt eben nicht nur von den diversen Indizes und Demokratieindikatoren, die wir vorher schon besprochen haben. Das sind objektive Kriterien. Demokratie muss eben auch subjektiv bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern die relativ beste Staatsform sein. Wir müssen davon überzeugt sein, dass das im Alltag ein System ist, das für sie besser ist als jedes andere. Und da gibt es ganz viel nachzuschärfen, gerade im Bereich der Repräsentation. Wer wird gehört? Wie gehen wir mit all diesen Unsicherheitsschocks und Krisen der vergangenen Jahre um, die ja, wenn wir in die Zukunft blicken, auch offenbar nicht weniger werden? Und Menschen müssen glauben, dass sie gut regiert werden, dass sie im Alltag von den Ergebnissen demokratischer Herrschaft profitieren. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht davon profitieren, dann setzt diese autoritäre Versuchung ein und dann kommen die Trumps dieser Welt an die Macht.
Sie sprechen ja tatsächlich immer wieder mit sehr vielen verschiedenen Menschen über diese Themen, über unsere Demokratie und die Vorzüge, vielleicht auch die Nachteile, die damit verbunden sind. Haben Sie da auch das Gefühl, dass manche Menschen es vielleicht einfach als sehr selbstverständlich erachten, in einer Demokratie zu leben, dass vielleicht die Erfahrungen mit anderen Systemen für viele auch jetzt, sagen wir mal, in Österreich einfach nicht so gegeben sind, um vielleicht die Demokratie auch zu verteidigen?
Also wir sehen das auch in den Umfragen, die ich mit Kolleginnen und Kollegen mache. Wer ist eigentlich mit der österreichischen Demokratie besonders zufrieden? Das sind die, für die sie besonders gut funktioniert. Also das sind auch die Reicheren im größten sozioökonomischen Drittel. Und bemerkenswerterweise sind das auch die Menschen, die noch nicht so lange in Österreich leben. Also ganz klar, wer aus Syrien, Afghanistan und so weiter nach Österreich flüchtet und sieht, wow, hier darf man demonstrieren, hier darf man wählen, hier darf man seine Meinung sagen. Für die ist das dann quasi, wow, das ist quasi der Maßstab der Demokratie. Und je länger Menschen dann auch hier bleiben, hier sind, dann desto unzufriedener werden sie, weil sie natürlich auch mit eingeübten Erwartungen und Versprechungen an diese Demokratie herangehen, dass ein Aufstieg möglich ist und dass man, wenn man hart arbeitet und sich etwas erwirtschaften möchte, dass man dann klassisch Auto, Haus, Urlaub hat. Also das sind auch eingeübte Erwartungen, die in der Demokratie, wie wir sie als Nachkriegsdemokratie kennengelernt haben, lange Zeit so funktioniert haben und wo wir sehen, okay, das funktioniert nicht mehr so ganz. Ja, also es gibt keinen allgemeinen Abstieg und allgemeine Verelendung und Verarmung. Wir sehen aber, dass die Krisen der vergangenen Jahre die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten unterschiedlich treffen. Und das kann natürlich zu einer Polarisierung führen, weil man dann sieht, gut, dieses politische System, das wir Demokratie nennen, funktioniert für eine bestimmte, und das wird dann gerade populistisch überhöht als Elite, als Klasse, als das System. Und das ist dann quasi auch dieses Einfallstor für den Populismus, zu sagen, naja, seht ihr, das funktioniert ja wirklich nicht. Und das ist ja auch der Punkt, den viele Populisten haben, dass sie auf reale Probleme eingehen, wie steigende Mieten, steigende Preise für Energie, Haushalt, Lebensmitteleinkauf und dann aber verkürzte Antworten geben. Und es ist Aufgabe der überzeugten Demokratinnen und Demokraten, darauf Antworten zu geben, die eben nicht quasi mit einem Autokratie und starker Mann und wir werden es mal durchregieren oder das, was Trump macht in den letzten Tagen, war einfach eine Marktmanipulation, wo einige seiner Freunde sehr reich geworden sind, aber die große Mehrheit wieder draufgezahlt hat.
Wir haben schon sehr viel über diesen Wandel gesprochen, über die Weiterentwicklung der Demokratie. Vielleicht, wenn Sie jetzt für mich und unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz Zusammenfassung oder so Ihre Idee dazu präsentieren könnten. Was hält denn so dieses Ideal der Demokratie für die Gesellschaft oder vielleicht auch für jeden Einzelnen bereit?
Also es sind die zwei großen Versprechen, die auch historisch gesehen immer an der Demokratie überzeugt haben, sodass Menschen dafür gekämpft haben. Und Demokratie wurde niemandem geschenkt. Das waren oftmals auch sehr blutige Kämpfe. Ich will nur an das Wahlrecht für die Arbeiterschaft oder Frauenwahlrecht. Es sind zwei Ideen. Einerseits ist es Freiheit, andererseits ist es Gleichheit. Freiheit, mich Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Freiheit, all die bürgerlichen Freiheiten, einen Beruf zu wählen, den ich möchte, einen Ausbildungsweg wählen zu können, den ich möchte, mich an einem bestimmten Ort aufhalten zu können und dabei eben frei von staatlicher Gängelung und autoritären Eingriffen zu sein. Und Freiheit, auch nicht verstanden Freiheit von der Gesellschaft, sondern in der Gesellschaft, eben auch mit anderen Menschen diese Gesellschaft weiterzuentwickeln und gestalten zu können. Und daher braucht es dann eben auch diese Idee oder das Ideal der Gleichheit, egal wer ich bin, egal wie reich ich bin, wer meine Eltern sind, egal welchen formalen Bildungshintergrund ich habe. In der Demokratie zählt jede Stimme gleich viel, jeder wird gleich gehört und jeder ist auch einfach entsprechend, weil er Mensch und Staatsbürger ist, gleich repräsentiert. Das sind diese Versprechen, die das Modell Demokratie auch so verführerisch und anziehend gemacht haben. Und wenn das aber nicht realisiert wird, dann ist es auch nur folgerichtig, dass manche Menschen sich nach anderen Gesellschaftsmodellen umschauen, die sagen, naja, das ist vielleicht eine bessere Möglichkeit, meine Lebensumstände so zu gestalten, wie ich möchte, oder wieder eine positive Zukunftsaussicht zu erhalten. Das heißt, wenn die Demokratie überleben sollte, dann müssen wir sie in dieser Hinsicht verbessern. Da hat sie einige Fehler. Sie war nie perfekt, aber sie ist gerade durch die Krisenkaskade der vergangenen Jahre in dieser Erfüllung der Versprechen nicht mehr dort, wo sie früher schon einmal war.
Frau Ees, vielen Dank für das Gespräch mit uns heute.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns doch gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Übernächste Woche gibt es dann wieder eine nächste Folge Edition Zukunft. Ich hoffe, dass ihr auch damit dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.